Willkommen zu einer weiteren Multipod-Folge nach einer längeren Sommerpause. Heute geht es um die Internationale Fernmeldeunion in Genf.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.
Und warum es sich lohnt, sich mit dieser ein bisschen weniger bekannten Organisation aus dem Universum der Vereinten Nationen zu beschäftigen, das erzählen gleich meine Kollegen aus dem Genfer Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dr. Olaf Wienzek ist Leiter des dortigen Büros und Cedric Amon ist einer der wissenschaftlichen Mitarbeiter dort. Hallo Olaf, hallo Cedric.
Hallo.
Grüß dich.
Ich bin Christina Bellmann und arbeite in Berlin für die Konrad-Adenauer-Stiftung als Referentin für multilateralen Dialog. Lieber Cedric, heute, wo die Episode ausgestrahlt wird, am 26. September, beginnt die dreiwöchige Konferenz der Bevollmächtigten der ITU, der Internationalen Fernmeldeunion, in Bukarest in Rumänien. Vielleicht kannst du uns erst kurz etwas zur Internationalen Fernmeldeunion sagen. Was ist denn ihre Rolle und warum ist diese Organisation, warum ist die Fernmeldeunion wichtig?
Sehr gerne. Immer wieder begegnet mir der Spruch, die Internationale Fernmeldeunion ist die wichtigste Organisation, von der Sie noch nie gehört haben. Da ist auch sicherlich etwas dran, denn im Vergleich zu anderen UN-Organisationen ist die Fernmeldeunion nicht regelmäßig in den Schlagzeilen. Die ITU, das ist die englische Abkürzung der Fernmeldeunion und das steht für International Telecommunication Union, spielt in Genf als Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Informations- und Kommunikationstechnologien eine sehr wichtige Rolle. Die ITU befasst sich mit technischen Fragen globaler Telekommunikation und legt auch entsprechende Standards fest. Und manche kennen die ITU vielleicht wegen ihrer Arbeit im Bereich der weltweiten Koordination und Zuweisung von Funkfrequenzen, insbesondere bei Mobilfunkfrequenzen. Gerade in den vergangenen Jahren und Monaten, nachdem private Raumfahrt und private Satelliten immer verbreiteter wurden, hat die ITU im Bereich der Satellitenkoordinierung noch mehr an Bedeutung gewonnen. Sie steuert dabei nicht nur die Frequenzen, sondern, sagen wir auch vereinfacht gesagt, die Parklücke von Satelliten im Orbit. Und eine weitere wichtige Funktion der ITU ist die Beratung und die Unterstützung von Entwicklungsländern für den Ausbau der Telekommunikationsdienste und Netze. Und die ITU erfüllt da ebenfalls eine wichtige Funktion bei der Erhebung von Statistiken, die wiederum für die Verfolgung, die Nachverfolgung der digitalen Transformation hilfreich sind. Da geht es zum Beispiel um Erhebungen von der weltweiten Anzahl an Internetnutzern oder wie viele Menschen regelmäßig mobiles Internet nutzen oder überhaupt Zugang dazu haben. Die ITU sieht sich dabei selbst als technische Organisation, die sich durch konsensbasierte Entscheidungsfindung hervorhebt. Aber die Erkenntnis, dass Technologie eben nicht wertneutral ist, macht auch vor dem markanten Turm der ITU nicht Halt.
Und worum geht es jetzt bei dieser Bevollmächtigtenkonferenz? Warum lohnt es sich, sie zu verfolgen?
Ja, die Konferenz der Regierungsbevollmächtigten, auf Englisch Plenipotentiary Conference oder kurz Plenipot, ist das wichtigste politische Gremium der ITU, bei dem Vertreterinnen und Vertreter ihrer 193 Mitgliedsländer zusammenkommen. Das Gremium trifft sich auch nur alle 4 Jahre und dabei entscheiden die Mitgliedstaaten erstens über die zukünftige Rolle der Organisation und die Prioritäten, zweitens über das Personaltableau und drittens über die Finanzen.
Was steht in diesen 3 Bereichen in den kommenden 3 Wochen genau an?
Also inhaltlich ist die Konferenz interessant, weil die Prioritäten der kommenden 4 Jahre festgelegt werden. Das ist politisch schon wichtig und nicht komplett langweilig, weil es durchaus sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, womit sich die Organisation in der Zukunft befassen soll und womit eben nicht. Eines der Themen ist dabei zum Beispiel das Thema Cybersicherheit. Autokratische Länder wie China oder Russland würden es nämlich gerne sehen, wenn dieses Thema zu einem grundlegenden Pfeiler der Organisation würde. Und die ITU ist ziemlich stark staatlich geprägt und wäre so ein guter Hebel, um das bei China und Russland und anderen autoritären Ländern wenig geliebte Multi-Stakeholder-Prinzip auszuhebeln. Was heißt das? Das heißt, die Beteiligung nichtstaatlicher Akteure, also Zivilgesellschaft oder Wirtschaft, zu vermeiden. Zweitens wird die Führung der ITU neu bestimmt. Also sowohl die Nachfolge des scheidenden Generalsekretärs, des Chinesen Hu Jintao, und seines Stellvertreters, des Briten Malcolm Johnsons. Aber auch über wichtige Direktorenposten wird die ITU bei der Plenipot entscheiden. Zudem findet auch noch die Wahl für die künftige Zusammensetzung der 48 Mitglieder des Rats der ITU statt. Der Rat wiederum befasst sich mit der operativen Umsetzung der Beschlüsse der Konferenz. Und auch Deutschland kandidiert erneut für einen Sitz im Rat. Außerdem wird ebenfalls über die Zusammensetzung des Ausschusses für Funkvollzugsordnung bzw. des Radio Regulations Board abgestimmt. Und das ist das operative Entscheidungsgremium für den Funk- und Bandbreitenbereich der ITU. Das heißt, viele wichtige Posten oder eigentlich alle wichtigen Posten in der ITU werden neu besetzt. Und in vielfacher Hinsicht ist es, dazu kann ich vielleicht gleich noch was sagen, auch aus europäischer und deutscher Perspektive eine besondere Wahl. Und drittens geht es natürlich schlicht und schnöde ums Geld. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten bleibt es abzuwarten, ob einige Länder ihr finanzielles Engagement für multilaterale Organisationen zurückfahren. Und zu rund 3/4 ist die ITU auch von mitgliedstaatlichen Zuwendungen abhängig. Und 2021 war Deutschland nach Japan und den USA drittgrößter Geber. China war übrigens auf Rang 5 und Russland auf Rang 7, was im Übrigen auch zeigt, dass beiden Ländern die Organisation schon sehr wichtig ist.
Du hast es gerade schon angedeutet, dass die Wahlen auch aus deutscher Sicht interessant sind. Hier würde ich gerne nochmal einhaken. Warum sind denn die neu zu besetzenden Posten besonders? Warum sind die Wahlen dafür besonders?
Das ist aus mehreren Gründen der Fall. Das ist natürlich zum einen der politische Kontext, dass sich mit der Direktorin der Entwicklungsabteilung Doreen Bogdan-Martin eine amerikanische Kandidatin und mit Rashid Ismailov ein russischer Kandidat für die Spitzenposition in der ITU gegenüberstehen, ist schon an sich besonders, denn bisher gab es seit über 50 Jahren die ungeschriebene Regel, dass keines der beiden Länder für den Spitzenposten kandidieren würde, um eben die vermutete Gefahr einer Politisierung des Gremiums zu verringern. Mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat das Ganze nochmal eine besondere Dimension gewonnen. Die Wahlen sind auch aus EU-Perspektive wichtig, denn sie hat mit dem Litauer Tomas Lamanauskas einen Kandidaten für den stellvertretenden Generalsekretär ins Feld geschickt. Aber auch Deutschland sollte auf die Wahlen schauen, denn Berlin schickt für das Amt des Direktors für Standardisierung, das ist ein ziemlich wichtiger Posten, Thomas Zielke ins Rennen. Zielke ist langjährig als Jurist im Bundeswirtschaftsministerium in der Digital- und Innovationsabteilung und in leitender Position für nationale und internationale Standardisierungspolitik und Patentpolitik tätig gewesen. Und er saß auch in verschiedenen Normungsausschüssen und Gremien, war auch für den Bundesverband der Deutschen Industrie und den Deutschen Industrie- und Handelskammertag tätig. Also kurz gesagt, er hat ein sehr starkes Profil für den Posten, hat allerdings auch zwei gewichtige Kandidaten aus Japan und Tunesien gegen sich. Und zu guter Letzt dürften auch die Wahlen zum ITU-Rat von ziemlich starkem Wettbewerb geprägt sein. Also mit einer Ausnahme gibt es in jeder Regionalgruppe deutlich mehr Kandidaten als Plätze. Also auch Deutschland muss aktiv Wahlkampf machen, um seinen Platz zu verteidigen.
Sind die Wahlen in der ITU denn immer von Wettbewerb um die Posten geprägt oder ist das jetzt ein besonderes Phänomen dieser Wahl? Ich frage das, weil wir ja, als wir andere multilaterale Organisationen in diesem Podcast besprochen haben, auch immer schon mal wieder das Phänomen gesehen haben, dass bei anderen Wahlen nur genauso viele Kandidaten vorgeschlagen werden, wie es auch Posten gibt.
Also man muss schon sagen, dass es dieses Jahr wirklich der Wettbewerb ziemlich stark ist. 2014 und 2018 wurde der chinesische Kandidat für den Posten des Generalsekretärs, Hu Jintao, fast einstimmig gewählt. Sein Vorgänger aus Mali 2010 ebenso, wenn ich mich nicht irre. Beim stellvertretenden Generalsekretär war das schon anders. Also 2014 gab es mehrere Runden mit mehreren Kandidaten. Mit Blick auf die Spitzenposition ist es also durchaus nicht die Regel, dass es eine Kampfkandidatur gibt. Aber es ist auch nicht komplett außergewöhnlich. Insgesamt muss man schon sagen, dass bei dieser Wahl oder bei dieser Plenipotentiary Conference die Zahl der Kampfkandidaturen bemerkenswert hoch ist. Also es ist nicht komplett außergewöhnlich, dass es einen Wettbewerb gibt um diese Position bei der ITU, aber so viele Kampfkandidaturen gab es schon lange nicht mehr. Mit Blick auf den ITU-Rat war es schon immer so, dass es eher die Regel war, dass es mehr Kandidaten als Plätze gibt. Also mit Blick auf den ITU-Rat ist das jetzt nicht so besonders, aber mit Blick auf die einzelnen Spitzenpositionen in der Organisation selbst ist das schon bemerkenswert.
Olaf und Cedric, ihr beobachtet die Organisation ja jetzt schon über einen längeren Zeitraum. Wie stehen denn eurer Meinung nach die Chancen für die einzelnen Posten? Und wenn ich direkt daran anschließen kann, wie wären denn die Konsequenzen des einen oder anderen Wahlausgangs?
Also, da geheim abgestimmt wird, kann es durchaus Überraschungen geben. Die meisten Beobachter gehen allerdings davon aus, dass die amerikanische Kandidatin Favoritin für die Nachfolge des Generalsekretärs ist. Eine Wahl von Ismailov, also vom russischen Kandidaten, wäre schon eine dicke Überraschung.
Liegt das am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den du vorhin angesprochen hast?
Das liegt nicht nur an der geopolitischen Lage und dem damit verbundenen Ansehensverlust Russlands. durch eben diesen Angriff auf die Ukraine. Es liegt auch daran, dass man Bogdan Martin für eine sehr starke Kandidatin hält. Also viele Akteure und Länder bescheinigen, sie ist jetzt die Leiterin der Entwicklungsabteilung, Doreen Bogdan Martin, eine hervorragende Arbeit. Sie hat die Abteilung zu einer sehr attraktiven Anlaufstelle gemacht, die auch tatkräftig an der Erreichung der Nachhaltigkeitsziele mitwirkt. Bemerkenswert ist da zum Beispiel ihr unermüdlicher Einsatz auch für die Gleichstellung von Frauen und Jugendlichen im IKT-Bereich sowie der Steigerung von Internetkonnektivität in Entwicklungsländern. Mit Bezug auf den Stellvertreter, aber auch die Direktorenposten scheint das Rennen unseres Erachtens deutlich offener zu sein. Also die Kampagnen auch vom deutschen Kandidaten Thomas Zielke waren schon sehr engagiert, weil sich eben niemand sicher sein kann. Außerdem wird bei den Wahlen in der Regel auch auf die regionale Repräsentanz und den regionalen Proporz bei den Direktoren geachtet. Und die ITU hat 5 Regionalverbände und von daher sollten möglichst alle Verbände vertreten sein. Also daraus kann sich dann eine gewisse unvorhergesehene Eigendynamik entwickeln. Also wenn sozusagen der erste Dominostein fällt bei der Wahl, die ja nicht alle gleichzeitig stattfinden, dann kann das auch Auswirkungen für die folgenden Wahlen haben. Die Wahlen werden schon als sehr wichtig angesehen und das ist schon durchaus am Grad der diplomatischen Betriebsamkeit seit Jahresbeginn im internationalen Genf zu bemessen. Und gerade die Wahl um die Leitung der ITU oder für die Leitung der ITU wird schon mit einiger Spannung erwartet. Man hat ja, vielleicht habt ihr das ja auch gesehen, vor einigen Tagen hat auch Präsident Biden nochmal dezidiert zur Wahl von Doreen Bogdan Martin aufgerufen. Ich meine, dass Staats- und Regierungschefs oder dass Regierungen, besser gesagt, ihre Kandidaten und Kandidatinnen stützen, das ist schon meist üblich, aber ein Statement aus dem Weißen Haus ein paar Tage vor der Wahl, das ist schon eine Nummer. Wobei man auch sagen muss, dass der Generalsekretär nun auch nicht allmächtig ist. Also Stimmen aus der Organisation versuchen da regelmäßig die Wogen ein bisschen zu glätten und sagen, ja, der Generalsekretär ist Teil eines 5-köpfigen Koordinationskomitees der Organisation und Entscheidungen werden per Konsens gefällt. Das ist auch alles richtig. Und es würde jetzt bei einer etwaigen Wahl des russischen Kandidaten auch nicht sofort die autokratische Übernahme des Internets drohen. Aber es ist auch nicht egal, wer an der Spitze dieser Organisation ist. Es ist schon so, dass es wohl eine größere Offenheit für Vorstöße geben würde. Also zum Beispiel das Thema Internet Governance im Bereich der Internetprotokolle und Domainnamen weiterhin die Arbeit der Organisation aufzunehmen. Und das ist sehr umstritten. Das bekannteste Beispiel dafür ist zum Beispiel auch der New IP-Vorstoß aus China. Durch die geplanten Änderungen soll dann an der Architektur des Internets geschraubt werden und sogenannte Knotenpunkte eingeführt werden. An diesen Stellen wäre es zum Beispiel dann deutlich einfacher als bisher, Informationen abzugreifen oder gar Teile der Netzinfrastruktur abzuschalten. Und sowas in der ITU einzubringen, das wäre schon ein starker Fingerzeig. Denn eigentlich sind traditionell eher Organisationen wie die Internet Engineering Task Force, IETF, oder Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN, für diese Bereiche zuständig, die eben nicht staatlich dominiert sind, anders als die ITU. Also kurz und gut, es ist nicht irrelevant, wer diese Wahl gewinnt.
Welche inhaltlichen Schwerpunkte stehen denn auf der Tagesordnung? Der erste Punkt, den ihr vorhin angesprochen habt.
Meiner Meinung nach ist ein Thema, bei dem es recht starken Konsens geben dürfte, das Ziel, die Entwicklungsländer stärker in die Arbeit der ITU einzubeziehen und vor allem auf die Verkleinerung des digitalen Grabens zwischen Industrie und Entwicklungsländern hinzuarbeiten. Was meine ich mit digitalem Graben? 2022 waren zum Beispiel ein Drittel der Bevölkerung keine Internetnutzer. Aber die regionalen Unterschiede sind enorm. In Europa lag die Quote der Nicht-Internetnutzer bei 11%. Und in Afrika, trotz starkem Wachstum, bei 60%. Das sind auch Zahlen, die sind auch nochmal in der Covid-Pandemie sehr deutlich geworden. Andererseits ist ein wichtiger Punkt, also die Frage, wofür die Fernmeldeunion zuständig ist. Denn da gibt es auch verschiedene Ansichten zwischen den Mitgliedstaaten. Es geht da um Themen wie der Etablierung von Cybersicherheit, das ist eines der thematischen Schwerpunkte der ITU, was zum Beispiel Ländern wie Russland und China in die Karten spielen würde. Denn sie würden das Thema sehr gerne mehr ins Zentrum der Organisation rücken, da, wie vorhin auch schon erwähnt, die ITU ein überwiegend staatlich kontrolliertes Gremium ist und sie dort einfach mehr Einfluss hätten als auf die bisherige dezentrale Verwaltung und Steuerung von Cybersecurity beschrieben. Interessanterweise wird die Konferenz nicht darum herumkommen, sich klar zur Frage von der stärkeren Einbindung der Industriemitglieder zu positionieren. Dabei stehen sich einerseits das Multi-Stakeholder-Prinzip, wie vorhin von Olaf bereits erwähnt, und das multilaterale Prinzip gegenüber, bei dem eben die Staaten das Sagen haben. Und es ist jetzt ein längeres Problem, dass die Industrie sich immer weiter aus der ITU entfernt, da sie einfach sehr wenig Mitspracherecht hat. Ein weiteres Thema wird auch die Rolle der Organisation im Bereich der Internet Governance sein. Und in dem Fall bezieht sich Internet Governance eher auf die technischen Belange des Internets, wie die eben vorhin bereits erwähnten Internetprotokolle und das Domain-Name-System und weniger auf die politischen Normen. Da ist es so, dass bestimmte Regionalverbände, zum Beispiel der Verband der arabischen Länder, eine stärkere Rolle der ITU auf diesem Gebiet bevorzugt. Und sollten solche Vorstöße dann erfolgreich sein und angenommen werden, dann könnte es schon zu Reibungen zwischen den verschiedenen Organisationen im Internetökosystem geben. Dementsprechend wird sicherlich die Rolle von digitalen Technologien zur Bekämpfung von Pandemien weiterhin eine wichtige Rolle bei der Plenipot einnehmen. Die Anwendungen reichen von Telemedizin zur Feststellung von Erkrankungen, der Kommunikation von Patienten und medizinischem Personal über vertrauenswürdige Kanäle oder auch der Kontaktnachverfolgung, wie wir in Deutschland beispielsweise mit der Luca-App erlebt haben. Und die ITU wird auch auf die Standardisierung neuer Technologien blicken, denn die haben auch Anwendungsfelder, die man insbesondere in Katastrophenfällen anwenden kann, Frühwarnsysteme und Ähnliches. Und da haben wir in diesem Sommer auch gesehen, dass es immer notwendiger wird, solche Systeme vorzuschalten. Da gibt es auch bei der ITU einige Arbeitsgruppen, die sich schon mit dem Einsatz von bestimmten Internetanwendungen befassen. Und da geht es vor allem ums Internet der Dinge, um Frühwarnsysteme zu etablieren. Denn da sind Sensoren drin und dann könnte man frühzeitig reagieren und Hilfskräften Bescheid geben. Ein weiteres Beispiel ist die Anwendung von künstlicher Intelligenz, kurz abgekürzt mit KI, auch im Bereich der Agrarwirtschaft. Im Kontext drohender Hungersnöte sind solche Projekte natürlich umso wichtiger. Allgemein gesagt ist das Großthema der künstlichen Intelligenz ein sehr wichtiges Thema für die Organisation und für den gesamten Bereich der digitalen Transformation. Da geht es dann natürlich aus Sicht der ITU um Fragen, wie KI zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele eingesetzt werden kann. Und andererseits sind natürlich immer mehr Teilelemente der Technologien im Standardisierungsbereich der ITU, um dort vernormt zu werden.
Wir haben das Thema schon ein paar Mal angesprochen. Ich würde jetzt aber gerne noch mal vertieft darauf eingehen, wie sehr der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine in die Arbeit der Organisation hineinwirkt. Also ist hier etwas bei der Bevollmächtigtenkonferenz zu erwarten, Olaf?
Das wird sich voraussichtlich sowohl bei den diversen Wahlen als auch in der inhaltlichen Prioritätensetzung zeigen. Also vor allem allerdings natürlich bei den personalpolitischen Fragen. Zunächst einmal wird das Abschneiden des russischen Kandidaten für den Generalsekretärsposten ein Gradmesser für den russischen Einfluss in multilateralen Foren sein. Man sollte da auch die Solidarität einiger langjähriger Verbündeter Russlands auch unter den Entwicklungsländern nicht komplett unterschätzen. Und auch, dass Russland in den vergangenen Jahrzehnten in dieser Organisation durchaus mit umstrittenen Vorschlägen kam, aber schon bei vielen Ländern einen relativ starken Ruf hatte. Außerdem stören sich, und das sollte man auch nicht unterschätzen, einige Länder an der aus ihrer Sicht zunehmenden Politisierung und Polarisierung in dieser Organisation in den letzten Monaten. Also das ist zum Beispiel bei der letzten Weltstandardisierungsversammlung und bei der Weltkommunikationsentwicklungskonferenz zur Abstimmung über russische Kandidaten kam, wurde nicht bei allen gut aufgenommen und das hat man auch dem westlichen Lager teilweise verübelt. Aber auf der anderen Seite gibt es unter europäischen Ländern schon den Konsens, dass jetzt wirklich nicht der richtige Zeitpunkt ist, um einen russischen Vertreter an die Spitzenposition einer der wichtigsten UN-Organisationen zu wählen. Zweitens wird natürlich interessant sein zu beobachten, ob Russland es überhaupt in den ITU-Rat schafft. Das ist eigentlich eine Frage, die man vor Februar diesen Jahres sich nie gestellt hätte. Denn in der osteuropäischen Gruppe gibt es 2 Kandidaten mehr als Plätze. Und es könnte durchaus sein, dass es nicht nur ein Land wie Belarus trifft, das dann nicht reingewählt wird, aber eben auch Russland. Und eine Abwahl Russlands aus dem Gremium wäre schon eine diplomatische Niederlage, denn angesichts der Tatsache, dass man Russland, wie ich schon sagte, eigentlich immer eine ziemlich wichtige Bedeutung im Kommunikationsbereich zuerkannte, hat in der Vergangenheit Russland bei diesen Wahlen für den ITU-Rat immer sehr stark abgeschnitten. Also das Verfehlen der Wiederwahl in das Gremium, das wäre schon ein Hammer. Ausschließen würde ich das aber nicht. Und bei den beiden ITU-Weltkonferenzen, wie gesagt, in diesem Jahr wurden auf Antrag der Ukraine und mit der Unterstützung westlich gesinnter Staaten eben keine russischen Vorsitzenden für Arbeitsgruppen zugelassen. Und dabei verlor Russland dann jeweils Abstimmungen, um ihre Kandidaten in den Koordinierungsgruppen oder in den Führungspositionen zu platzieren.
Ich würde euch zum Abschluss gerne nochmal eine vielleicht ein bisschen provokante Frage stellen. Warum lohnt es sich denn für die Hörerinnen und Hörer, die Arbeit gerade dieser Organisation auch künftig zu verfolgen? Was würdet ihr darauf antworten?
Also als jemand, der die ITU verfolgt, muss ich natürlich sagen, weil es eine der spannendsten Organisationen des UN-Systems ist. Aber wir haben natürlich ein paar Punkte bereits erwähnt, mit denen sich die Organisation noch länger auseinandersetzen muss. Einerseits wird das Tauziehen zwischen den Staaten weitergehen, die eine staatlichere Kontrolle des Internets befürworten und denjenigen, die sich für das sogenannte offene Internet aussprechen. Abgesehen von der Frage nach größerer Industriebeteiligung wird sich das insbesondere in den Bereichen Cybersicherheit und Internet Governance widerspiegeln. Und ich habe auch die starke Vermutung, dass sich immer mehr Staaten auf die ITU verlassen werden, um Antworten auf Cybersicherheitsfragen zu finden. Ich würde sagen, dass das nicht zwingend eine aktive Entscheidung gegen das Multi-Stakeholder-Modell ist, aber der stetige Anstieg von Personen im Internet, insbesondere auch in sich entwickelnden Ländern, führt schon dazu, dass Staaten Antworten bei denjenigen Organisationen, bei denen sie einfach einen Zugang haben. Und außerdem bergen Forderungen nach Initiativen wie einem zwischenstaatlichen Rahmenabkommen für Cybersicherheit gewisse Risiken. Einerseits könnten dadurch allgemeingültige Cybersicherheitsstandards gesetzt werden, aber welche Form sie haben und ob sie wirklich den Vorstellungen aller 193 Mitgliedstaaten entsprechen, ist schwer einzuschätzen und nahezu unwahrscheinlich. Eine weitere Entwicklung, die aus meiner Sicht schon sehr interessant sein könnte, ist die wachsende Zusammenarbeit zwischen dem UN-Generalsekretariat in Person des Technologiegesandten der Vereinten Nationen, sogenannten UN Tech Envoy, und der ITU. Dabei werden sicherlich neue Strategien zur Erreichung von der Nachhaltigkeitsziele entwickelt werden. Die Position des Tech Envoy gibt es seit 2019 und wurde auf Empfehlung des High-Level-Panels für digitale Kooperation geschaffen. Eine weitere Reaktion sehe ich im Bereich der generellen Anerkennung der ITU. Die ITU wird sich meiner Sicht immer mehr als zentrale Organisation für Digitaltechnologien entwickeln. Einfach auch in diesem Zusammenspiel mit der Arbeit des UN Tech Envoys. Dann bleibt abzuwarten, wie die ITU eben mit dieser größeren Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit umgehen wird. Es stehen der ITU jedenfalls große politische Auseinandersetzungen bevor. Und dabei wird man sich nicht mehr nur auf den Rang als technisch neutrale Instanz mit konsensbasierter Entscheidungsfindung verlassen können.
Ganz herzlichen Dank. Das sind wirklich sehr viele spannende, aber auch eben wichtige Zukunftsthemen. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Einsichten, die ihr uns heute hier geteilt habt. Lieber Olaf und lieber Cedric, herzlichen Dank nach Genf. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Multipod, der Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung über internationale Zusammenarbeit.